Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Villa Muttermund.
Hallo.
Ich würde gern sprechen heute über das Thema Verzeihen. Mal sehen, wo es uns so hinführt. Aber das finde ich gerade ein sehr schönes Thema. Erstens habe ich schon in unserem Buchclub einmal über das Werk von Stephen Covey gesprochen, wo er als einen der Wege für eine effektive Familie nennt, dass Verzeihen ganz wichtig ist. In Beziehungen natürlich, dass man den anderen Dinge nicht vorhält, aber auch ganz besonders für das eigene Leben, dass es so wichtig ist, Dinge gehen zu lassen, dass man Groll loslässt, weil das sonst zu extrem viel Stress führt. Und ich finde das Thema Verzeihen einfach sehr, sehr spannend. Das hat mich extrem angesprochen in dem Buch. Ich habe danach auch viel recherchiert zu dem Thema. Und aus gegebenem Anlass ist das jetzt irgendwie eine Folge, die ich gerne aufnehmen würde.
Was würdest du sagen, bist du gut im Verzeihen?
Ich bin, glaube ich, gut im Verzeihen, ja.
Bin ich gut im Verzeihen? Ich bin sehr gut im Verzeihen.
Also, ich habe jetzt im Zuge dieser Episode jetzt mal kurz was nachgelesen, weil mich das interessiert hat. Und es gibt einen Unterschied zwischen Vergeben und Verzeihen. Und ich glaube, du bist sehr gut im Verzeihen, aber du bist nicht so gut im Vergeben. Darf ich das ausführen?
Bitte.
Weil das ist für mich jetzt neu gewesen. Ich als Germanistin finde das auch sehr interessant, was da jetzt semantisch in diesen Wörtern drinnen steckt. Weil eigentlich wird es synonym verwendet. Das heißt, man sagt eigentlich, ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Und es ist so Jacke wie Hose, was es bedeutet.
Aber es ist sicher dasselbe. Was anderes.
Aber es ist was anderes. Und darauf bin ich erst jetzt gestoßen und finde es deshalb extrem spannend. Und zwar, es ist ein Unterschied zwischen Verzeihen und Vergeben. Verzeihen geht darum, dass man selber in sich Arbeit tut, um Groll loszulassen, um einen Konflikt, einen Streit nicht ins eigene Leben weiterhin zu lassen, Stress zu reduzieren dadurch, Groll loszulassen. Das ist Verzeihen. Vergeben erfordert aber einen aktiven Akt, dass man das auch in der Beziehung zu diesem anderen Menschen deutlich macht und es zu einer Versöhnung kommt. Das heißt, vergeben heißt, man versöhnt sich dann wirklich, man artikuliert eigentlich auch vor dem anderen, ich habe dir verziehen, ich trage in mir keinen Groll, aber ich möchte weiterhin mit dir in Beziehung treten. Oder auch, ich möchte nicht mit dir in Beziehung treten, aber es ist alles wieder gut. Das ist dann vergeben. Und ich finde, das macht extrem Sinn, dass man das unterscheidet. Und es macht extrem Sinn, das Verzeihen wirklich zu üben. Also ich finde, das ist eigentlich das fast noch Wichtigere, dass man in sich verzeiht, um selber Dinge loszulassen. Ist einfach so ein wichtiger innerer Prozess, dass man, glaube ich, gut leben kann. Aber für die Familie ist Vergeben einfach unersetzlich, weil ohne die Kommunikation nach außen zu tragen, dass etwas wieder gut ist, weiß man nicht, was sich im anderen dann tut. Und das ist einfach was, wo ich das Gefühl habe, da sind wir beide einfach unterschiedlich, wie wir das leben. Wir können jetzt auch gleich dann drüber reden, wie wir da unterschiedlich leben. Ich möchte nur kurz sagen, warum ich überhaupt diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen möchte. Wir waren im Waldviertel. Die Kinder hatten Mittagspause, haben Hörbuch gehört, waren friedlich. Ich habe gearbeitet. Mein Mann war im Garten, hat gearbeitet. Und plötzlich höre ich halt einen Schrei, der eindeutig war, okay, da ist was los. Ich bin rübergelaufen ins Kinderzimmer, wo sie halt waren, und sehe meinen Großen, wo der Schneidezahn, der schon ein zweiter Zahn ist, ein bleibender Zahn, abgebrochen ist. Und ich habe einfach geschrien. Ich habe geschrien in Schock, in Panik, in... Das war so klar für das Gehirn, das ist was Irreversibles.
Irreversibles, ja.
Irreversibles. Dieser Zahn soll meinem Kind halten, bis er 80, 90, 100 Jahre alt ist. Im besten Falle. Ein Zahn ist was Wertvolles. Mein Opa, dein Papa war Zahnarzt. Das schwingt so hart in uns mit. Auf die Zähne muss man aufpassen. Du hast mir dann gleich gesagt, bei jedem Sturz, den dein Papa, mein Opa miterlebt hat, war immer die erste Frage.
Und die Zähne. Was ist mit den Zähnen? Ich weiß, dass ich nach Hause gekommen bin und gesagt, Papa, ich habe mir den Arm gebrochen. Und die Zähne? Es war... immer zu spüren, es gibt nichts Wichtigeres als die Zähne, weil die sind
irreversibel.
Kaputt.
Ja. Und auch wenn ich die Erinnerung an den Opa gar nicht habe, das schwingt in mir mit. Holy moly, das ist so epigenetisch in mir drinnen vielleicht.
Ich glaube auch.
Einfach in mir veranlagt, auf die Zähne muss man schauen. Ich selber habe auch große Zähne. Und es war schon immer die Sorge, vielleicht habe ich auch deshalb nicht irgendwie Extremsportarten gemacht oder irgendwas, weil ich schon immer auch diese Horrorvorstellung hatte, ich falle, ich schaue in den Spiegel und ein Zahn ist abgebrochen.
Du hast geschrien.
Ich habe geschrien. Ich weiß jetzt, sollte ich einen schwer verwundeten oder toten Menschen finden?
Du wirst schreien.
Ich glaube, meine erste Reaktion ist zu schreien. Ich fand das immer, ich habe gerade auf Netflix eine Serie geschaut, die heißt, wie heißt die?
Love is Blind?
Na, Love is Blind.
Friends? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du meinst.
The Residence.
Oder soll ich wissen, dass du The Residence schaust?
Nein,
ist ja
wurscht, aber das empfehle ich jetzt. Mhm. Empfehlung auf Netflix, eine Serie, wo es um einen Mord im Weißen Haus geht, eine Detektivin, die das aufdeckt. Sehr nett, sehr theatermäßig aufgebaut. Ich mag das, wenn das so ein bisschen besonders ist. Also eine Empfehlung, The Residence. Und da wird der tote Mensch gefunden und eine Frau schreit so. Und man denkt sich so, naja, ja, ist halt Film, ist halt Theater. Nein, ich würde auch so schreien. Ich würde tatsächlich so schreien. Und ich bin eigentlich aber sehr, sehr gut in so Krisensituationen. Das heißt, das Schreien hat auch nicht lange angehalten, weil sofort umgeschwungen ist mein Hirn in, von diesem Panikmodus in, okay, jetzt heißt es handeln. Das heißt, ich habe mir dann großen Mal geschnappt, habe dann auch mal einfach hinterfragt kurz, was ist passiert. Dann ist mein Großer auch mal zum Spiegel gerannt, hat sich angeschaut, war dann auch arm, hat gesagt, das ist der schlimmste Tag, ich kann nie wieder meine Freunde sehen. Oh Gott, also er fand das ganz schrecklich. Mhm. Es war ja auch schrecklich. Und ich meiner Mittleren mal, du sagst mir jetzt, was passiert ist. Was ist passiert? Es war klar aus den Worten meines Großen, es war der Bruder. Der Bruder hat ihm den Zahn ausgeschlagen. Gut, Horrorvorstellung ist natürlich, es war Absicht. Das war es Gott sei Dank nicht, weil das wäre schwierig gewesen. Aber das habe ich auch nicht so herauskriegen können im ersten Moment. Tatsache war, meine Kinder haben von der Oma Rotraud, Rotraud-Oma, der Auto-Oma, das bist du, Magnetsteine bekommen. Schauen einfach aus wie...
So Nuggets, Gold-Nuggets in Magnet.
Genau, Gold-Nuggets in Magnet.
Sie finden es mega.
Sind mega. Gut, du kannst natürlich nichts dafür, aber diese Magnetsteine sind sehr schwer. Mit denen kann man lustige Spiele spielen. Die sind von allen drei Kindern fleißig bespielt worden, auch im Waldviertelurlaub. Und im Grunde hat mein Mittlerer dann irgendeine Röhre gefunden. So ähnlich wie so eine Klopapierrolle, eine Röhre halt. Und dann hat er sich mal die Röhre selbst in den Mund gesteckt und den Magnetstein reinfallen lassen, hat gemerkt, irgendwie witzig. Und hat dann seinem Bruder, der ahnungslos Hörbuch gehört hat und der mir dann auch rückgemeldet hat, er hat nicht mal gemerkt, dass die Röhre in den Mund kam, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Bei meinem großen Träumerlein, der da einfach Hörbuch hört, in einer anderen Welt ist, brav den Mund öffnet, wenn es der Bruder sagt. Und der hat den Magnetstein reinfallen lassen und auf seine großen, und er hat wirklich große Schneidezähne, frische, weiße, neue Zähne. Ja, da hat der Magnetstein dann eben mit Karacho ein ordentliches, großes Stück abgeschlagen.
Es war sicher ein Drittel.
Genau, es war schier. War richtig schier. Und das Einzige, was der Mittlere mir gesagt hat, ist halt, er hat die Röhre in den Mund gesteckt und den Stein durchfallen lassen. Ich meine, da greifst du schon aufs Hirn. Und das sind immer wieder solche Situationen, wo ich mir denke, kann man denn nur Mist im Hirn haben? Und bei meiner Mittleren ist das schon, das frage ich mich nicht selten. Das ist schon immer wieder so. Warum macht man Dinge? Und das ist, weil ich einfach vom Gehirn ganz anders gepolt bin, glaube ich. Nie im Leben hätte ich so einen Scheiß gemacht.
Ich verstehe ihn gut.
Ja, genau, er ist nämlich wie du.
Kann man's sehr auch nicht... liebenswert.
Ja, ist sehr liebenswert.
Sehr neugierig.
Ja, eben. Er hat es auch nicht böse gemacht. Da war ich ja ganz erleichtert.
Hat eigentlich, wenn man so sagt, die besten und lustigsten Ideen. Außer es geht ein Zahn drauf. Aber sonst ist er schon mega.
Ja, er verursacht mir großen Stress sehr oft. Ja. Aber du auch. Also, wurscht. Deswegen kann man es auch Gott sei Dank nicht aufs männliche Geschlecht münzen. Weil in mir kommt schon oft so ein, was ist falsch mit Männern? Wirklich, das ruft er oft in mir hervor. Mhm. Wenn er irgendeinen Blödsinn macht, ist so... Was treibt dich an? Ist es Testosteron? Muss es sein? Weil ich kenne das so nicht von mir. Und dann kommst du immer wieder und sagst, genau so war ich. Und denke ich mir, okay, dann ist es einfach ein anderes Hirn, als ich habe.
Ja.
Ist ja auch okay. Aber das war wirklich eine schiere Situation. Ich habe da meine Großen sofort geschnappt, mal beruhigt und einfach auch wirklich gesagt, das schaffen wir. Ja, alles schaffen wir. Aber gewusst habe ich es nicht. Und eigentlich gedacht auch nicht. Also so, dass man es aufbauen kann, war mir klar, dass mein Eck wieder... flicken kann. Und dann natürlich gibt man mal ein Zahn abgeschlagen Kind und das Erste, was kommt, ist, es gibt große psychische Probleme bei Kindern, die einen Zahn abgeschlagen bekommen haben, weil der Zahn einfach absterben kann, durch das Trauma schwarz wird und das natürlich schrecklich ist für ein Kind. Du kannst halt ja auch bei Kindern nicht schnell was machen dann, weil bei mir war sofort ein, na, das lasse ich nicht zu, wenn der einen schwarzen Zahn kriegt, dann holen wir den raus und tun eine Prothese rein. Aber ich glaube, so einfach geht es nicht, weil ja das Gebiss und alles noch wächst. Also da wird einem schon mal schlecht als Mama. Mhm. Also wenn man von großen psychischen Problemen dann liest, das ist dann schier, weil optisch ist die eine Sache, aber wenn die Kinder dann darunter leiden, oh Gott.
Ich habe gewusst, wie es in dir ausschaut und dass das das wirklich eins der allerärgsten Dinge in deiner Vorstellung war.
Es war schon schrecklich. Mhm. Also ich könnte jetzt schon wieder blären, weil das war einfach wirklich dieses, der eine Bruder schlägt dem anderen Bruder den Zahn aus. Was macht das mit ihrer Beziehung? Mhm. Sein ganzes Leben, wenn er Probleme mit dem Zahn hat, wenn er schwarz werden sollte, es war der Bruder. Mhm. Und im ersten Moment dachte ich auch, es war halt im Streit, in Absicht, er hat einen Stein geschossen. Also ich meine, das wäre so arg fremd auch gewesen, weil meine Kinder eigentlich nicht böswillig gegen wen wirklich handeln. Mhm. Also sie würden nicht aufeinander einschlagen, das tun sie nicht. Und das war aber das Szenario, das ich im Kopf hatte. Er hat diesen Magnetstein geworfen auf den Bruder. Mhm. Im Grunde war es ein Spiel. Das hat mir dann schon sehr geholfen, aber dieser erste Moment war so, oh Gott, wie geht man mit sowas um? Mhm. Ja. Und dann hatte ich eben mein Kind auf mir und habe dann Zahnärzte gegoogelt. Wir saßen halt im Waldviertel, es war Freitagnachmittag und ganz viele Ärzte, die ich angerufen hatte, waren zu. Oder einer hat gesagt, naja, er ist voll, er kann da nichts machen. Und ich mir auch denke, bitte, es geht ja nur um einen Blick. Ja, weil das habe ich dann schon herausgelesen. Man kann da eh mal nichts tun. Man muss diesen Zahn noch mal ruhen lassen für 2 Wochen, um zu schauen, eben ob er abstirbt, bevor man da was aufbaut. Also es ging einfach nur um die Beruhigung, um einen Blick. Aber es waren eben wenig Ärzte erreichbar. Und dann habe ich einen erreicht, der hat mir einen Termin gegeben, aber in meinem Schock habe ich übersehen, dass der sehr weit weg war. Der war einfach 1,5 Stunden entfernt. Mir ist der Dorfname bekannt vorgekommen, ja, aber weil wir halt auf dem Weg nach Wien hergefahren sind und ich wusste nicht, wo der ist, mein Fehler. Aber im Grunde musste ich den dann halt wieder absagen, habe die Ordinationshilfe angerufen, sehr, sehr liebe Frau. Und habe gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich muss den Termin absagen. Wir schaffen den gar nicht, wir sind zu weit weg, wir sind im Urlaub. Wir haben einen Arzt jetzt in der Nähe finden müssen. Sie so, ja, gar kein Problem, klar. Eine halbe Stunde später ruft mich dann der Arzt, den ich absagen musste, an auf mein Privathandy und hat mich zur Schnecke gemacht, dass man einen ausgemachten Termin nicht absagt, dass das eine Frechheit ist, dass er mir das in Rechnung stellen sollte. Fand ich schon heftig. Und dann hat er mir sehr... ja, von sich selbst überzeugt gesagt, egal zu wem ich gehe, das sind eh alles Stümper. Er hat vor 20 Jahren seiner Tochter das gemacht und man sieht bis heute nichts. Er ist der Beste auf dem Gebiet. Und warum ich mir überhaupt einen Termin ausmache, wenn ich dann eh zu wem anderen gehe? So, okay, das muss ich mir nicht geben. Die Ordinationshilfe hat verstanden, warum ich abgesagt habe. Ich habe sie ja auch erklärt. Entweder sie hat es nicht gut weitergegeben oder er ist einfach, ja, ein...
Wir nennen den Namen nicht. Nein, aber so, nicht. Es war einfach wieder mal eine scheußliche Begegnung mit jemandem, der nicht einfühlsam ist.
Ja, außerdem, ich meine, wirklich, ich habe kurz darauf angerufen. Ich meine, diese 10 Minuten, die vergangen sind zwischen Termin ausmachen und Termin absagen, wie viel Lebenszeit wird das ihn an Gedanken gekostet haben? Also er ist nicht länger wegen mir geblieben, er hat keine Patienten verschoben, er hat nichts abgesagt. Ich meine, da fragst du dich schon. Aber gut, hat mich dazu bewegt, DocFinder zu installieren und eine Rezension zu schreiben. Also, also was man sich teilweise gefallen lassen muss und auch wirklich so, was glauben Leute, was sie sind. Aber gut.
Aber ihr habt dann einen Lieben in der Nähe gefunden?
Wir haben einen Arzt gefunden, auch nicht in der Nähe, aber mein Mann ist dann hingefahren. Ein Blick drauf hat er mal gezeigt, die Wurzel ist nicht beschädigt, es ist gute Chance, dass er nicht abstirbt, auch wenn das offenbar wirklich auch im Alter noch passieren kann. Gestern wurde der Zahn aufgebaut bei unserer Ärztin in Wien, das heißt, er schaut wieder tadellos aus, man sieht nichts und dennoch hat sie mir auch gesagt, auch im Erwachsenenalter kann plötzlich dieser Zahn entscheiden, er stirbt ab wegen diesem Trauma. Ist natürlich schon tragisch, also gerade für uns als Zahnarztfamilie, schade, einfach blöd gelaufen. Und im Grunde auch wieder in Dankbarkeit, es ist nur ein Zahn, man kann ihn wieder aufbauen. Aber es war auf jeden Fall einer der schiersten Momente für mich. Und ich bin dann auch niemand, der weint. Und ich bin dann auch eigentlich sehr stark und ich habe das auch gemanagt alles. Und immer erst, wenn ich dir dann am Telefon erzähle, was passiert ist, also dann habe ich geblärt. Dann habe ich geweint. Und dann auch immer wieder, dann habe ich es noch Freunden erzählt, die dort waren. Und dann, Gott sei Dank, war auch eine sehr liebe Freundin von mir im Waldviertel gerade und ja, immer wieder sind die Tränen geronnen und ich habe schon gemerkt, ich war da geschockt, ja, und ich war traurig wegen dem Zahn und ich meine, den habe ich produziert, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe diesen Zahn, ich habe ihn, er ist wegen mir entstanden. Ja, oder auch die Kindergartenleitung, der habe ich das dann gestern erzählt, als mein Sohn mitkommen ist, abholen und sie so, was ist mit dem Zahn passiert?
Ja.
Naja. Hat mich auch gleich gedrückt. Hat das gut verstanden.
Ich bin ja am gleichen Nachmittag noch gekommen, also ein paar Stunden später, und war natürlich, weil ich ja auch deinen Großen so gut kenne, sehr neugierig, in welche Situation komme ich. Und das war schon einer der schönsten Momente. Er hat ihn mir so nebenbei gezeigt, seinen abgebrochenen Zahn, aber es war wirklich kein Trauma. Es hat ihn nicht gestört mit der Zunge, er hat keine Schmerzen gehabt. Er war so frei wie immer. Und das hat es mir ermöglicht. Ich habe ihn ja dann die nächsten 2,5 Wochen gesehen. Man hat es dann schon gar nicht mehr gesehen. Ja. Er war dann der Enkel mit dem halben Zahn, aber wunderbar wie immer. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja. Mich hat es immer, da fehlt ja ein Eck, aber es hat ihm so gut gepasst.
Ja, ja.
Ja? Und es war halt so schön, dass von diesem ausgeschlagenen Zahn schon nach 2-3 Stunden nach dem ersten Zahnarztbesuch bei ihm nichts mehr geblieben ist.
Nein, gar nichts. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Ich glaube nicht, dass das bei allen Kindern so ist, weil in mir wäre das anders gewesen. Mhm. Ich glaube, ich hätte unter einem ausgeschlagenen Zahn länger geknabbert als 2-3 Stunden. Und er ist zurückgekommen von dem Zahnarzt, überglücklich, weil er was geschenkt gekriegt hat. Zahnpasta und Zahnbürste und so Zeug.
Auch für seine Brüder.
Auch für seine Brüder. Mhm. Und es hat ihn dann nicht mehr gestört. Mhm. Und schon die erste Reaktion von ihm, er kann seine Freundin jetzt nicht sehen, die er am Nachmittag treffen hätte sollen, die mit uns eben dort war. Die kann er jetzt nicht sehen. Also so richtig dieses, es ist ihm unangenehm, wie er aussieht. Er gefällt sich ja so auch nicht. Ich meine, es ist ein ausgeschlagener Zahn. Und davon war die Rede nicht. Er hätte das nicht mehr erwähnt. Und ich meine, Hut ab, weil in mir war sofort ein Ich verstehe dich. Mhm. Ja, wenn mir jetzt wer den Zahn ausschlagt, ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, da jetzt einfach rauszugehen und zu lächeln. Für ihn nicht. Also was für ein wundervolles Wesen. Und, das ist auch der Grund für diese Folge, es war für mich ganz, ganz arg zu sehen, wie dieses Kind verzeiht. Er war noch auf mir drauf. Also wirklich sind halt die erste Viertelstunde, 20 Minuten vergangen. Er hat wohl schon auch unsere Reaktion dem Mittleren gegenüber gespürt, diesen Aufruhr. Und während er noch aufmerksam im anderen Zimmer, sagt er, ich verzeih meinem Bruder, ich verzeih ihm. Dann ist er auch aufgestanden, rübergegangen. Der war natürlich auch ein Häufchen Elend, der Mittlere. Und dann habe ich gehört, wie er halt gesagt hat, ich verzeihe dir. Und dann sagt der Mittlere, aber verzeiht mir die Mama auch? Und dann habe ich gemerkt im anderen Zimmer, boah, ich tue mir echt noch schwer.
Und da hast du nicht geweint.
Oh Gott, du weinst.
Ich weine jetzt. Also wenn ich sowas höre, dann weine ich. Und ich denke mir, wenn du das hörst, hast du nicht auch Tränen
tuckt. Doch, mir ging es ganz schlecht. Und ich wusste trotzdem in dem Moment, ich war wirklich geschockt. Ich wusste, ja, na klar, verzeihe ich dem das. Und ja, na klar, werde ich eben auch in dieses Vergeben treten und ihn das wissen lassen. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, wie mein Großer, sofort drüber zu gehen, sondern wusste mal, ich brauche jetzt sämtliche Energie, um einen Zahnarzt zu finden, der meinem Großen das Gebiss richtet. Ich habe jetzt keine Nerven dafür, ich hatte keine Ressource für diese Vergebung. Mhm. In mir drinnen war ja eh auch kein Groll, das heißt, verzeihen, ja, eh, natürlich habe ich ihm verziehen. Aber die Zeit für die Vergebung konnte ich mir da nicht nehmen. Und das tut mir auch sehr leid im Nachhinein, aber das ist auch wieder so was Menschliches, was ja auch im Podcast gut tut zu hören. Ich habe es da nicht geschafft, so großmütig zu sein wie mein Großer. Ich habe es auch, glaube ich, schlimmer empfunden, weil für mich einfach dieser Rattenschwanz an, der wird ihm immer wieder abbrechen. Selbst wenn man das aufbaut, der wird mit 30, mit 40, mit 60 diesen Schneidezahn immer wieder zum Zahnarzt bringen müssen, damit er wieder aufgebaut wird. Und dieses immense Ding für mich, dieses, ja, was im Grunde eh auch jetzt in Retrospektive, ja, es gibt Schlimmeres als einen ausgebrochenen Zahn, aber für mich war das ein Rattenschwanz. Das hat all meine Ressourcen gebraucht, dass ich meinem Mittleren jetzt nicht da rübergehen konnte und in Vergebung treten. Also ich habe das schon gemacht, ja, aber mit Verzögerung und sicher auch aus seinem Inneren, na, der soll jetzt schon spüren, dass das arg war. Der muss jetzt da, weil ich das so unfassbar finde. Weil ich eben nicht auf diese Idee komme. Weil ich mir denke, kannst du nicht ruhig sitzen und dein Hörbuch hören? Schaffst du das nicht? Nicht nebenbei noch Magnetsteine durch Röhren zu schießen. Ja, du weinst jetzt.
Ich weine jetzt, weil ich so mit ihm bin. Mhm. Eigentlich muss ich sagen, sowas kann man nicht verstehen. Ich ich bin ganz bei dir. Mhm. Ja? Retrospektiv weiß ich, dass meine Eltern und meine Geschwister und meine Lehrer und meine Autoritätspersonen das auch nicht verstehen konnten. Mhm. Ich verstehe nur jede seiner Handlungen, mhm, weil ich genau die gleichen gemacht hätte. Mhm. Es ist dann immer, was dann da herauskommt, ist für mich schwer zu nehmen. Aber ich hader kein einziges Mal mit seinen verrückten Ideen, mhm, weil das genau meine sind.
Ja.
Ja, und das ist nicht möglich, dass man dort sitzt und Hörbuch hört. Man muss 5 andere Dinge machen. Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, das ist wirklich schwer. Ich glaube nur, es geht darum, dass du es in der Situation nicht können hast, weil es dich nicht annehmen hast können. Aber irgendwann ist es dir gelungen, oder?
Ja, ja.
Wie hast du das dann gemacht?
Naja, Zeit ist vergangen, indem ich alles gemanagt hatte. Wir hatten auch einen Termin, wo wir sein mussten. Wir hatten eine Museumsführung in der Käsemacherwelt. Das heißt, ich habe alles gedeichselt und herumtelefoniert, ob sich das noch ausgeht. Und danach bin ich schon zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, du, ich verzeih dir das und es war nicht schlimm und es war Gott sei Dank nicht Absicht. Ich habe ihm das erklärt. Ich habe ihm aber auch erklärt, wie arg das ist. Und natürlich sage ich ihm dann auch in dem Zuge, man kann nicht nur Blödsinn machen. Und ich weiß, für dich und ihn ist es kein Blödsinn. Für dich und ihn ist es Welt erforschen und schauen, was passiert. Für mich fühlt es sich oft an wie Blödsinn. Mhm. Weil ich muss auch Dinge machen, während ich Hörbuch höre. Aber ich hätte halt Bügelperlen gesteckt. Ich hätte ein Bild ausgemalt.
Ich kenne dich, du warst meine Tochter.
Ja, ich war easy.
Ja.
Ja. Und er ist brillant und ich bin wirklich so, aber dass ich sage, ich kompensiere den Frust in sehr viel Liebe. Das ist schon mein und sein Ding. Wir kuscheln ganz viel. Ich sage ihm, dass ich ihn ganz schätze, ganz toll finde, ganz liebe. Also er kriegt sehr viel davon ab. Ich glaube, das stärkt, mhm, ihn auch für sein Leben. Deswegen traut er sich auch so viel Scheiß machen. Weil er sehr genährt ist, glaube ich. Ich glaube, es fehlt ihm daran nicht. Und es ist auch ein Ball. Warte, jetzt muss ich wirklich. Mhm. Es stört mich nicht mal, dass ich jetzt weine. Es ist nur so, dass man mich nicht versteht, wenn ich weine. Mhm. Ich würde die Geschichte, oder was ich jetzt sagen will, würde ich auch weinend erzählen, weil es gehört dazu. Aber man versteht mich dann nicht. Ich muss mich kurz beruhigen. Mhm.
Dann erzähle ich dir was.
Nein, ich muss es kurz erzählen.
Okay, aber dann...
Ja, ja, merkst du.
Geht schon?
Ja. Nein, ja, Moment. Es ist ja auch, wenn ich lese, dass Kinder Kinder sein sollen und Kinder wild sein sollen und Kinder die Welt entdecken sollen, dass man sie da nicht bremsen soll, ist immer so ein, ja, sehe ich auch so, will ich auch so. Und dann ist aber ein Kind, das man, wenn man es nicht bremst, ständig Mehraufwand hat und ständig Stress hat, das ist nicht so einfach. Und gefühlt kommen diese Aufrufe, Kinder sollen machen dürfen, was sie wollen und im Gatsch spielen. Solche Aufrufe kommen oft von Menschen, bei denen die Kinder ja dann auch nicht nur Scheiß mit dem Gatsch machen. Weißt du?
Ich weiß.
Den Großen und den Mini, urgern spielt sie im Gatsch. Spielt im Gatsch, seid Kinder, macht euch schmutzig. Nichts, was die Waschmaschine oder die Badewanne nicht retten kann. Da gehe ich voll mit, voll gern. Bei meinem Mittleren weiß ich, ich drehe mich 2 Minuten um und er beschmiert mein Haus mit Gatsch.
Das wollte ich gerade sagen. Und ja, du musst das Haus anstreichen. Und
ich muss das, ja, Haus neu streichen. Mhm. Oder er stopft Gatsch in wertvolle Gartengeräte. Oder der Gatsch landet, ich weiß nicht wo. Ich kann es mir nicht mal ausmalen, was dann passiert. Und es ist ja auch nicht immer so extrem, weil ich sie auch abfange. Weil ich schon von vornherein sage, stopp, wir spielen halt nicht im Gatsch, weil ich habe keine Ressourcen für den Rattenschwanz. Oder halt dabei bin und kontrolliertes Gatsch spielen erlaube, aber nicht extremes Gatsch spielen. Ich bin auch froh, dass sie im Camp also mit so Acrylfarben malen durften. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht dabei war. Und ich bin sehr froh, dass mein einziges Problem war, aus dem schönen T-Shirt die Flecken zu kriegen oder dann in mir zu arbeiten und es anzunehmen, dass dieses schöne T-Shirt ab jetzt gefleckt ist, weil man kriegt ja die Farbe nicht mehr raus. Aber das ist auch der Grund, warum ich es dann nicht zulasse, weil ich weiß, er malt ja auch nicht unter Anführungsstrichen normal, sondern halt mit Imbrunst. Und das spürst du immer so als so... Ist es gut? Und ich spüre so, also, oh mein Gott, warum nicht ein bisschen gemäßigt? Und es klingt jetzt auch extremer, als es ist, weil ich glaube auch im Kindergarten oder so ist es, es wird mir nie rückgemeldet, er tanzt extrem aus der Reihe oder er zerstört Dinge, überhaupt nicht. Aber es summiert sich im Alltag, wenn immer ein bisschen was Kreativeres aus seiner Ecke kommt. Mhm. Und wenn nicht das Müsli in der Früh normal gegessen wird, sondern man schaut, was passiert, wenn man mit dem Strohhalm reinbläst und die Milch überall übergeht. Oder man mischt den Saft mit der Milch, aber danach wird es nicht gegessen. Und solche Geschichten. Mhm. Und wenn sich das summiert, dann ist es schwer zu sagen, das ist Kindheit und das lass ihn machen. Ja, voll. Aber wie?
Es ist nicht so, dass ich nicht ganz bei dir bin, dass ich nicht diesen Rattenschwanz erlebe. Ich bin ihm sicher sehr, sehr ähnlich, dass ich sehr mitfühlen kann, wie er sich fühlt. Er sieht sich als grandios, der Mensch mit den besten Ideen, und dann, batsch, passiert wieder etwas in seinem Leben, dass er verkannt wird. Weil natürlich, du sagst, gieß das nicht zusammen. Ich sag, gatsch das nicht wohin. Ja, weil wir wissen diesen Rattenschwanz. Und genauso wussten es meine Eltern oder meine Pfadfinderleiterin oder wer auch immer mit mir zu tun gehabt hat. Bitte vorher bremsen, weil sonst hat man dann den Rattenschwanz. Als Kind war ich mir immer sicher, ich werde die erste heilige Rotraut werden, weil es hat keine gegeben. Das war mein großes Ziel. Ja, nur damit man so versteht, was da in so einem Kinderschädel vorgeht. Und ich war mir sicher, ich bin am besten Weg hin. Ich war mir sicher, ich werde nur verkannt. Mein Innerstes führt mich genau dorthin zu meinem Heiligtum. Und diesen Blick sehe ich bei ihm auch. Mhm. Ja, das ist schon sein Thema und das war auch mein Thema, dass man halt nicht alles ausleben kann. Und ich glaube, es ist auch gut, da einen Widerstand zu bekommen. Aber von seinem Wesen wird er sich als ganz in Ordnung sehen.
Das ist ja auch schön und das ist ja auch das, was ich erreichen will. Und ich glaube, das erreichen wir sehr gut. Ich glaube, er hat sehr viel Glück mit uns als Eltern, weil wir ihn wirklich auch als den genialen Geist sehen, der er ist. Und seine Ideen sind auch genial. Aber das mit dem Zahn war schon irre. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, er kann es auch nicht fassen, was das Problem an sich ist, weil es ist für ihn passiert. Und dann trotzdem, dann am Nachmittag hat er diese Steine in der Hand. Und ich dachte, ich spinne. Also von mir war so ein so, diese Steine, die haben doch diesen ganz argen Effekt gehabt. Warum würde man sie wieder anfassen? Und mir ist auch klar, dass er das nicht fassen kann. Und trotzdem, das triggert einen dann schon. Wenn diese Steine haben dem Bruder den Zahn ausgeschlagen, warum kann er nicht fassen, dass es vielleicht mal gut ist, diese Steine einfach mal nicht anzufassen? Nein.
Unser Newsletter ist da.
Zu den Podcast-Folgen gibt es jetzt auch zusätzliche Informationen, persönliche Einblicke und Tipps via E-Mail. Trag dich gerne ein, um auch hier News aus der Villa Muttermund zu erhalten.
Wie du dich eintragen kannst, siehst du in den Shownotes.
Mir war das so ein Bedürfnis, dieses Verzeihen und das Vergeben reinzuholen, weil ich es ganz wundervoll fand, wie mein Großer verziehen hat, vergeben konnte, schneller auch und besser auch als ich. Wie das aber auch so spannend ist, wie das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, und an sich bin ich meinem Großen da sehr ähnlich. Ich kann sehr gut verzeihen und auch vergeben, glaube ich. Mittlerweile war aber auch viel Arbeit einfach, weil das einfach etwas ist, was mir sehr wichtig ist, beziehungsweise ich auch in gerade eurer, also der Elterngeneration, wahrnehme, dass das ein Thema ist, das euch kollektiv jetzt, also nicht als Individuen, aber kollektiv der Generation über uns sehr schwer fällt. Da ist immer oft das Mittel des Bruchs gewählt. Also man bricht mit den Leuten, man redet schon mit dem nicht, mit dem nicht. Auch das Mittel der Scheidung. Bin gespannt, wie sich das bei uns entwickelt in unserer Generation. Aber das war so eine Generation, glaube ich, wo Verzeihen und Vergeben schwierig gelebt wird. Und wo es, glaube ich, meine Generation jetzt wieder mehr reinholen möchte in den Alltag. Und ich finde es auch sehr spannend, wie das aber auch in den Menschen steckt, weil ich glaube, da bist du dir auch sehr ähnlich mit meiner Mittleren, weil der eben nicht gern verzeiht. Und eben nicht, dass du nicht daran gearbeitet hast, aber du bist ja auch schon über 60. Und der kleine Zwuck mich schon immer wieder fassungslos macht, wie er mit dem Verzeihen umgeht, weil von ihm schon kommt immer wieder so ein, die lade ich nicht zu meinem Geburtstag ein, die eine Freundin, die nicht. Warum? Warum lädst du die nicht ein? Die ist mir auf den Fuß gestiegen. So, ja, aber zu Weihnachten, das ist ein halbes Jahr her. Kannst du es nicht jetzt für deine Sommerparty gehen lassen? Nein, ich verzeihe ihr nicht. Das ist so, woher kommt das? Du bist 4 und dann lädst du das Mädchen nicht ein, das dir vor einem halben Jahr auf den Fuß gestiegen ist, obwohl du jeden Tag fröhlich mit ihr spielst. Mhm. Das sind schon so Themen, wo ich merke, da darf ich mit Mittleren mehr hinschauen oder mehr arbeiten, auch an der Empathie, an diesen Dingen, die aber auch gesellschaftlich einfach so verlangt werden. Weil unsere Gesellschaft ist für Menschen wie dich und meiner Mittleren nicht unbedingt ausgelegt. Es ist so verlangt, dass wir als Gesellschaft wie eine Lämpchenherde sind und eh schön in Reih und Glied gehen und so. Und jemand wie ich, der sich da anpasst, auch extremes People-Pleasing in sich hat, die machen da mit. Ich sage nicht, dass das der gesündere Weg ist. Ihr schwimmt eher gegen den Strom, aber das ist eben gesellschaftlich nicht anerkannt und deswegen fürs Mama-Herz nicht unbedingt einfach. Und deswegen ist gerade bei ihm halt immer wieder so der Wunsch von mir so, dass er es auch leicht haben möge in der Gesellschaft mit anderen Menschen, muss er so und so Skills erlernen, Empathie, auf andere Rücksicht nehmen, teilen, dass man nicht gemein zu anderen ist, all solche Dinge. Und das ist bei ihm mehr Arbeit als bei Menschen, die das schon in sich tragen.
Das stimmt. Und ich glaube, dass da das immer gescheiter, immer weiser werden sehr viel ausmacht. Und ich verspreche dir, das ist noch, bevor er 20 ist. Also ich kann es dir von mir sagen.
Bevor er 20 ist, ja? Noch 16 Jahre.
Es ist, wie es ist, aber es ist doch wichtig, dass es ist. Und ich kann da sagen, ich habe begonnen dann in den frühen 20er Jahren, mich für viele Dinge, die ich gelebt habe, durchaus auch zu genieren. Es war mir immer klar, dass ich es Menschen schwer mache. Es ist auch nichts Einfaches. Also ich glaube zum Beispiel, dass da dein Großer und wenn sich der Mini auch so entwickelt, leichter haben im Leben. Es ist uns nur nicht eigen. Auf das ist man nicht stolz. Ich sage es dir nur, ich hätte es nicht verändern können. Ich kann dir nur sagen, was mir gut getan hat. Mir hat extrem gut getan, und das sehe ich bei deiner Mittleren auch, sich um andere zu kümmern. Er ist der beste große Bruder für seine Mini.
Absolut.
Ja, ich bin ewig dankbar, dass ich mit 5 Jahren zu den Pfadfindern gehen habe dürfen. Und dass ich da eine weise Pädagogin gehabt habe, die hat Gott sei Dank selber 6 Kinder gehabt. Ich bin sicher irgendeinem ihrer Kinder sehr ähnlich gewesen. Die war einer der ersten Menschen, wo ich so gespürt habe, sie versteht mich absolut. Sie weiß, was ich für ein grandioser Mensch bin und leitet mich in die Bahnen. Also wenn ich jetzt sage, dass mich meine Pfadfinderleiterin abgewatscht hat, dann meine ich das so. Und zwar mit dem Wettex-Fetzen. Ja,
oh,
weil ich irgendwas beim Balatschinken machen falsch gemacht habe. Ich bin ja überhaupt nicht böse. Ich weiß auch, ich habe sicher verdient. Ich werde da irgendwas gemacht haben. Ja, das weiß man als Kind nicht mehr. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn man sich das heutzutage vorstellt, das war Mitte der 70er Jahre, es war so üblich. Und dennoch würde ich sagen, war sie für mein Leben ein Goldschatz. Das heißt, wenn man etwas für deine Mittleren tun möchte, dann wäre das, er ist für mich ein absoluter Teamsportler, am besten auch, wo Schwächere sind. Ich bin da zur Höchstform aufgestiegen. Für mich war es absolut wichtig, auf Schwächere, Kleinere, weniger Intelligentere zu schauen, jetzt aber auch als Leader. Und er ist genauso ein Alpha-Tier wie ich. Er ist genauso eine Führungspersönlichkeit. Man hat da die besten Ideen, aber was er auch kann, ist auf die ganze Gruppe zu schauen. Das wurde mir zum Beispiel jetzt von deiner Freundin, wo er übernachtet hat, gesagt. Er ist aufgewacht, einer der 4 Kinder war nicht da und er sofort, wo ist er, wo ist er? Ja, das ist eine Größe, die er hat. Und ich würde da sagen, sowas kann man fördern. Ich sage auch, es ist ein Glück. Wem begegnet man, der einem erkennt und dennoch in die Bahnen leitet? Ja. Ich mag nicht, dass ihm irgendjemand mit einem Wettex eine Watsche gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass er jemand hat, wo er so spürt, der sieht meine Größe und leitet mich. Und ich kann nur sagen, ich probiere es mit ihm und ich liebe ihn von Herzen und ich finde ihn seine Ideen ebenso verrückt, aber ich sehe diese Größe dahinter.
Ja, die sehe ich Gott sei Dank auch. Ich meine, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich sehe ihn gut als das, was er ist. Es ist einfach manchmal anstrengend und im Alltag, ja, so in Ausnahmesituationen oder wenn es sich summiert, dann ist es einfach, irgendwann ist dann das Fass voll. Bin auch sehr dankbar, dass er eigentlich auch, glaube ich, eben diese Menschen viel um sich hat, die ihn sehen und leiten, dass er großartige Großeltern hat auf jeder Seite, dass er eben Pädagoginnen hat, die ihn auch schätzen als das, was er ist und eben mit dieser Größe und mit dieser Wahnwitzigkeit, die er hat, kommen ja eben auch ganz viele Qualitäten, die andere Kinder in dem Alter gar nicht haben. Und er ist der aufgeweckteste Mensch und die Führungsqualitäten und so weiter, das weiß ich auch. Was mir das sehr geholfen hat mit ihm, war das Human Design. Über das macht man eine extra Folge, das habe ich schon sehr, sehr lange vor. Und auch wenn ich mich damit überhaupt nicht auskenne, sondern nur passiv da eine Quelle genutzt habe, hat mir das so arg geholfen, dass ich es aus vollstem Herzen empfehlen kann und da einfach laienmäßig in einer Folge drüber sprechen werde. Und man muss sich da einfach bei Kindern generell, aber auch gerade bei diesen intensiveren Kerlchen wirklich Unterstützung holen. Nämlich nicht einmal nur von Menschen, sondern einfach auch einlesen oder Podcasts hören oder einfach schauen, okay, was macht man mit diesen Kindern, die eben nicht nur mit dem Strom schwimmen. Das sind die Kinder, die auffallen, das sind die Kinder, die in die Herzen gehen. Ja, meiner Mittleren kennt man und das ist auch was Schönes, also das ist ja auch etwas sehr Verbindendes.
Und ist sicher das Wichtigste, dass er spürt, wie grandios er ist und dennoch sehr, sehr deutliche Grenzen bekommt. Eigentlich den Halt geben in dieser unendlichen Fülle von Ideen ist bei ihm ganz wichtig und ich finde, das macht sehr gut. Es passiert dennoch, das ist mir in meinem Leben passiert, ich sehe es auch schon bei deiner Mittleren, dass dann Enttäuschungen, Frustrationen über die Autoritäten kommen, die sich da jetzt so stark involvieren, die einem wie an einer Leine, wo man doch jetzt gerade den Sprung seines Lebens macht, schon vorher zurückhaltet. Das ist ja ein Balanceakt. Wo setzt man die Grenze? Wo besteht man drauf, dass die genau in dem Moment eingehalten wird? Und ich sehe auch, wie er darum kämpft, doch noch den Sprung machen zu dürfen, wo man schon die Leine so eng hat. Das heißt, es gelingt uns auch als Begleitpersonen dieses Kindes, nicht immer genau zum richtigen Moment da zu halten. Und ich entwickle auch mit ihm die Tricks. Ja? Also ich habe so das Gefühl, ich bin sehr schnell, dass ich in seinen Augen lese, wie deprimierend das jetzt ist, wenn ich das sage. Und ich brauche nur einen kleinen Funken, dass ich ihn im Boot habe und plötzlich ist wieder das Glück in den Augen. Und das ist ein bisschen mehr Mühe, wo ich aber sage, die ist es wert und ich mache doch recht viel Elternberatungen und wann mache ich denn die Beratung? Eher bei den intensiven Kindern. Und den Eltern tut es am meisten gut, wenn ich ihnen zuhöre und ihnen dann versichere, dass die Kinder ganz in Ordnung sind. Und das würde ich zu deiner Mittleren absolut sagen. Er ist ganz, ganz in Ordnung. Und das ist eine Form des Kindseins. Mhm. Es ist nicht deine. Du hast das nicht verinnerlicht, aber es ist ganz in Ordnung. Und ich glaube, das tut einem als Eltern sehr, sehr gut.
Das weiß ich auch. Bei mir kommt eher einfach auch viel die Angst mit rein, weil ich merke, okay, je größer sie werden, desto größer sind die Ideen. Also zum Beispiel gestern bist du gekommen mit deinem Elektromoped und das stand im Flur unten. Und mir hat dann der Große, ist zu mir gerannt und hat gesagt, er hat sich draufgesetzt. Na gut, dann bin ich schon mal gerannt, weil ich wusste, ein stehendes Moped, weiß ich nicht, ich kenne mich nicht aus mit Mopeds. Dann ist das ein Moped, das hat zwar Ständer, aber das hat so gewackelt. Und ich hatte wirklich einfach den Stress, der fliegt jetzt um und er verliert sein Bein. Es ist dann zerquetscht. Gut, schlimmer als der Zahn. Vielleicht bin ich auch noch geschockt von dem blöden Zahn. Aber es war so, na, muss man es riskieren? Muss man einfach nicht auf ein fremdes Motorrad klettern? Ja, ist das ein Moped überhaupt? Das ist ein Motorrad, oder? Weiß ich nicht.
Motorrad.
Ein Motorrad. Muss man meiner Meinung nach nicht draufklettern. Gut, und dann habe ich ihn geschimpft. Dann haben sie bei dir übernachtet. Und ich glaube, das hat auch noch in euch nachgearbeitet oder ihr habt das viel besprochen. Und dann sind sie wiedergekommen. Und das Erste, was sie mir gesagt haben, die Oma sagt, es ist in Ordnung, weil er hat nicht nur einen Ständer, sondern zwei. Man darf sich draufsetzen.
Genau, jetzt erzähle ich dir die Geschichte. Oh, ich war nämlich im Stiegenhaus, wo ich dich gehört habe, voll Angst.
Ja.
Also das war jetzt nicht nur, das tut man nicht mit erhobenen Fingern, sondern ich habe deine Angst dadurch gehört, dass du wirklich die Panik hast, das fällt um, das zerquetscht sein Bein. Genauso hast du es ihm gesagt. Ja? Ich habe deine Angst gehört, wo ich dann bei den Buben unten war, die beide vor dem Motorrad gestanden sind, warst du schon weg. Und dann habe ich wieder in seine Augen geblickt. Ja? Und die Augen, die waren so richtig, ich habe jetzt etwas getan, das war gefährlich, meine Mama hat mich korrigiert, es war aber gleichzeitig die coolste Sache der Welt. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann es nicht so stehen lassen, weil ihr habt nämlich beide recht. Ein Motorrad, das nur am Seitenständer steht, fällt um. Zerquetscht das Bein, die Valerie hat recht. Und dann habe ich ihnen gesagt, so, und jetzt legt euch bitte auf den Bauch und schaut, wie dieses Motorrad steht. Und es steht am Mittelständer, das wackelt nach vor, nach rück.
Ja,
wie ein Schaukelpferd. Mhm. Es kann nicht umfallen. Mhm. Das ist die Qualität des Mittelständers. Auch ich durfte das lernen vom Opa Ernst. Das ist die Qualität des Mittelständers. Ich weiß, in welches Haus ich dieses Motorrad stelle in den Flur. Ich weiß, dass da mindestens ein verrückter Enkelsohn ist, der sicher aufkraxelt. Mhm. Natürlich stelle ich es auf den Mittelständer ganz bewusst. Mhm. Und dann habe ich es ihnen gezeigt. Und dann habe ich ihnen gezeigt, das ist der Mittelständer. Jetzt machen wir den Seitenständer, der wackelt so, das fliegt auf euer Bein. Jetzt machen wir den Mittelständer. Und dann habe ich einfach auch natürlich gesagt, auch du hast recht gehabt. Und das
ist hängen geblieben.
Und das ist hängen geblieben.
Nein, er soll ja eh auch keine Angst haben, es hat mir da noch leid getan.
Ich habe sehr, sehr gut aufgelöst, weil ich habe gesagt, die Mama hat auch recht gehabt, weil die hat eine absolute Panik. Ich habe jetzt dann so frech und habe gesagt, die Mama hat keine Ahnung von Motorrädern, die Oma schon. Ja,
stimmt auch.
Genau, und deshalb durfte er dir ganz leicht verzeihen, dass du ihn angeschnauzt hast, weil es war deine Angst. Hm. Und ich glaube, das kann er schon. Wenn er was versteht, er verzeiht, finde ich schon sehr gut auch.
Ja? Nein, er verzeiht eh. Außer man steigt ihn auf den Fuß, dann ist es tabu.
Ja. Ja.
Die Angst, die spielt auf jeden Fall mit, das merke ich einfach. Bei ihm muss man einfach, oder hat man öfter einfach dieses oh Gott, Moment. Und auch mit Blick in die Zukunft. Also, wenn ich Ihnen Videos zeige von Klippenspringern, sind sie ganz on fire. Mhm. Ich weiß auch schon, welcher meiner Kinder da als erster runterspringt. Und ich kann ihn nicht davor bewahren, aber ich grusel mich jetzt schon vor, boah, vor diesem Kind, das die Welt umreisen wird und mir immer dann wieder nur.
Aber Medi, du hast deine Mama da, die ähnliche Züge in sich gehabt hat. Und ich finde, wir leben doch recht gut. Und
doch,
du hast eine sehr friedliche, liebevolle Mama an deiner Seite, die ihre Grenzen recht gut kennt, die weiterhin verrückte Dinge tut, aber die sich, finde ich, schon auch recht gut benehmen kann. Also man lernt ja. Und ich sage immer, vor der Zukunft fürchten zahlt sich überhaupt nicht aus.
Ich fürchte mich auch nicht vor der Zukunft. Ich weiß nur, was auf mich zukommt, und ich weiß, du bist die Erste, die mit ihm dann Klippenspringen beginnt. Und ich bin sehr angstfrei, generell. Ich glaube, es war wirklich einfach. Man kriegt einen Schreck, wenn man das Gefühl hat, eben, sie kommen in ein Alter, wo irreversible Sachen passieren, wie der Zahn.
Das stimmt.
Der Zahn oder das zerquetschte Bein durch ein Motorrad. Und einfach auch dieser, es muss doch einfach nicht sein, das habe ich schon, ja, gebe ich zu, das ist doch einfach so, es muss doch einfach nicht sein, auf ein fremdes Motorrad zu klettern. Ist nicht fremd, das gehört der Oma. Ja, eh.
Aber du siehst ja auch, du darfst auch weiterhin voll Vertrauen sein, dass auch deine Mama ihre Enkelbuben kennt und sie würde nie etwas machen, wo so etwas Gefährliches sein könnte, weil sonst hätte sie das Motorrad sicher dorthin gestellt, wo die Buben es nicht erreichen.
Ich glaube, das Vertrauen habe ich.
Ja.
Ich glaube, das muss ich noch aufbauen.
Ja.
Okay.
Also danke, dass du sie mir ab und zu borgst, und ich verspreche dir, ich werde sie
im bestmöglichen Zustand
zurückbringen. Bisher ist mir das immer gelungen, und ich hoffe, dass alle, die mich nicht kennen, weiterhin auch vertrauen kann, dass ich ein durchaus wohlgesitteter, sehr netter Mensch geworden bin.
Ja. Ja, Genie und Wahnsinn liegen nah aneinander.
Das stimmt.
Aber es braucht ja auch die Genies in der Welt.
Ja. Und wie viel Wahnsinn ist jetzt noch?
Na, man muss den Wahnsinn einzäumen. Und ich glaube, deine Eltern haben da gar nicht so schlechte Arbeit geleistet. Und ich bemühe mich auch sehr.
Genau. Ich hatte in allen Altersstufen Zugspersonen, die mir wiedergespiegelt haben, dass sie mich erkennen. Also ich glaube, es geht wirklich darum, man möchte gern erkannt werden in dem Menschen, der man ist, und nicht in eine Schublade gesteckt werden, weil ich wurde auch in eine Schublade gesteckt. Ja, und das Schublade stecken ist einfach was Schwieriges, und das würde ich einfach auch meinem Enkel wünschen, dass er diese Menschen trifft, und sowas ist immer ein Glück, aber solche Menschen gibt es.
Also helfen wir alle zusammen.
So ist es.
Und ja,
es war selten noch so emotional, dass uns beiden die Tränen in die Augen geschossen sind, haben wir noch nicht oft gehabt, aber so ist das Leben.
Das macht sie auch bunt. Tränen können dazu, ich weine generell viel zu wenig. Vielleicht muss ich öfter mit dir telefonieren. Passiert, dass auch emotionale Folgen rauskommen, das gehört zum Leben dazu, das gehört zum Mama-Sein dazu, in manchen Familien mehr als in anderen. Und deshalb wollen wir halt auch die Familien ansprechen, die sich da vielleicht wiedersehen. Und alle, die so ein Kind nicht zu Hause haben, die können jetzt gut durchatmen und denken sich, was ist da denn los? Ja.
Wir haben es angesprochen, es geht ums Thema Verzeihen. Wir sind jetzt ganz woanders hingekommen. Das heißt, ich glaube, wir werden vielleicht noch einmal eines machen. Weil das ist so ein großes Thema. Verzeihen und vergeben. Vielleicht machen wir das nochmal.
Ich fand es eigentlich ganz rund.
Alles, alles Liebe aus der Villa Muttermund und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Baba.